Ja, wie Günther Thüry gesagt hat, Kanuntum hat gerade auch in diesem Rahmen, in Zusammenhang mit Medizin, immer eine enge Beziehung gehabt. Warum? Nicht, weil hier eine hochmoderne, hochbezahlte Uni, Wissenschaftsakademie angesiedelt war, sondern hier waren Soldaten stationiert. Sehr viele Soldaten. Deswegen kamen die Römer in diese Region östlich von Wien. Und die Branche bringt es mit sich, dass dabei sehr oft Verletzungen auftreten. Und daher war die Medizin und vor allem die medizinische Versorgung in Carnuntum immer ganz, ganz wichtig. Ich kann in der kurzen Zeit, die mir zur Verfügung steht, bitte verzeihen Sie mir, wenn ich um ein, zwei Minuten überziehe, nur einen wirklich schwachen Überblick geben, damit Sie versuchen können zu verstehen, was Carnuntum wirklich war. Heute ist Ausgrabungsstätte ein Ausflugsort und so weiter, ja, wie es Hunderttausende gibt. Sehr erfolgreich, wirtschaftlich sehr erfolgreich und so weiter. Aber was war es in der Antike? Das ist das Entscheidende. Ja? Und vielleicht oder ich hoffe, kennen viele das Eingangsbild des neuen Besucherzentrums seit 2011 in Petronel Carnuntum. Carnuntum war die römische Zentrale in Mittel- und Südosteuropa. Sie sehen hier die Darstellung der römischen Machtverhältnisse. Im Norden das Barbarikum, sage ich jetzt so, ja, also nördlich der Donau, germanisch, vorher keltisch, nachher germanisch besetzt. Ganz Österreich aufgeteilt auf drei Provinzen, ganz im Westen Rätien, Zentralösterreich auf Noricum und der Ostteil, also das Wiener Becken, Burgenland, Wien eingeschlossen, das war Pannonien, Pannonia Superior. Wir sehen das hier in einer Google Maps Aufnahme. Wir sehen hier den Donaustrom. Das ist in etwa das antike Siedlungsgebiet. Über 10 Quadratkilometer. Übertragen auf das können wir heute sagen, wieder die Donau. Das ist das Weinviertel, die Altarme, Donauauen, Nationalpark und so weiter. Ja. Wir haben hier das Legionslager, den Kernpunkt. Wir haben hier die Lagerstadt, Cannae Legionis, und wir haben hier die Zivilstadt. Carnuntum hat immer eine besondere Bedeutung gehabt. Das sehen wir an antiken Darstellungen wie der berühmten Tabula Peutingeriana in der Nationalbibliothek, ist dann sicher allen bekannt und so weiter, wo eben Carnuntum erwähnt ist. Wann sind die Römer hierher gekommen? Nachweislich im Jahr 6 nach Christus. Wir wissen das deswegen so genau, weil damals in den Kriegszügen, die unter Kaiser Augustus begonnen wurden, ein Offizier als Feldherr gedient hat, Velleius Patercolles war sein Name, der im Zuge des Trosses des potenziellen Nachfolgers, späteren Kaisers Tiberius, einen Kriegszug gegen die Markomannen gemacht hat. Ja? Und er schreibt, Velleius Patercolles, der hat zum Glück die ganzen Kriegsgräuel überlebt, und hat sich dann in seiner Pension zurückgezogen und hat Memoiren geschrieben, nämlich eine römische Geschichte, die ist überliefert. Ja. Und er schreibt eben für das Jahr 6 nach Christus, dass damals die Römer mit dem Heer unter der Führung des Tiberius, wo er Offizier war, im Raum des keltischen Orts Carnuntum ein Winterlager errichtet hatten und über die Donau übergesetzt haben und dann Richtung Norden gegen den König Marbod gezogen sind. Ich erspare Ihnen die Details, wie das Ganze weitergegangen ist, weil da haben wir nicht die Zeit dazu. Aber das ist das erste verbindliche Datum. irgendwo beim Brunnerstraßler hat er umkehren müssen, weil im Süden, in Pannonien, im heutigen Westungarn, ein Aufstand ausgebrochen ist und er diesen Bürgerkrieg beenden musste. Dadurch waren seine Truppen gebunden, also die Truppen des Tiberius, ja, und erst im Jahr 9 nach Christus war dieser Aufstand beendet, aber im Jahr 9 nach Christus ist die Zwei-Zangen-Variation im Norden zu Ende gegangen durch die Schlacht im Teutoburger Wald. Sie kennen alles, Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder. Denn Augustus wollte ja den Markomannenkönig Marbot von zwei Seiten her besiegen. Damit war damals eigentlich beschlossen, dass die Donau römische Reichsgrenze wird. Und dann begann unmittelbar der Ausbau von Carnuntum zum militärischen Zentrum. Sie sehen hier eine leider schon ein bisschen ältere Aufnahme der Übersicht von Bad Deutsch-Altenburg. Sie sehen hier die Donau, wenn Sie ortskundig sind, die Donaubrücke in Hainburg. Ja. Wir haben hier den Braunsberg, da hinten ist Bratislava. Ja. Sie sehen diesen Bereich hier, merken Sie sich die Windschutzgürtel. Das ist nämlich genau das. Das ist die Keimzelle von Carnuntum, das Legionslager. Das Erste, was die Römer gemacht haben, war, dass sie hier Militär stationierten. Warum? Hier war der Kreuzungspunkt der beiden wichtigsten mitteleuropäischen Verkehrswege. Einerseits die Ost-West-Verbindung entlang der Donau, andererseits die Nord-Süd-Verbindung, die berühmte Bernsteinstraße. Wer diesen Punkt hier kontrollierte, konnte alles kontrollieren. Er hatte erstens einmal Steuereinnahmen, bla 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 und so weiter. Und er konnte Wirtschaftspolitik machen. Wenn ihr da drüben nördlich der Donau nicht brav seid, ich sage es jetzt sehr, sehr trivial, ja, dann lassen wir nicht zu, dass ihr Waren zu uns ins Reich liefern dürft. Dann bleibt es drauf sitzen und könnt Boden gehen damit. Ja. Und wir erlauben nicht, unsere Luxusgüter wie Gläser, Keramik, Terra Sigillata und so weiter zu euch hinausbringen zu lassen. Das war gelebte Steuerpolitik. Hier eine virtuelle Konstruktion des Ganzen. Weiters hatten die Römer nicht nur, ich muss schnell sein, deswegen gehe ich sehr, sehr schnell durch, ein Legionslager für Infanterie, was ich Ihnen vorhin gerade gesagt habe, ja, sondern auch ein zweites Lager, ein Auxiliarkastell für die Kavallerie. Das ist der Ostrand von Petronel Carnuntum. Hier haben wir wieder die Donauauen, die Donau wäre da oben ungefähr. Ja. Und das Legionslager wäre ungefähr hier. Ja. Ein Kavallerielager für 480 Reiter. Das hört sich nicht viel an, aber jeder Reiter hatte zumindest 2 bis 3 Pferde. Sie müssen sich den ganzen organisatorischen Aufwand vorstellen. Das zu bewirtschaften, das unterzubringen, das zu trainieren. Das sind nur ein paar Funde, die dort gemacht wurden. Daneben gab es aber neben dem Legionslager und dem Reiterlager noch eine Reihe anderer militärischer Anlagen. Zum Beispiel Brückenkopfkastelle, der Übergang über die Donau, das war immer das Kriterium. Sie kennen das, das ist 2004 aus einer Ausstellung im Museum Carolinum, eine Nachbildung der Marc Aurel-Säule aus Rom, Piazza Colonna. Im Maßstab 1:3 nachgebildet. Und ganz unten ist nachgebildet die Schiffsbrücke, die damals in Carnuntum errichtet wurde. Die Schiffsbrücke finden wir natürlich nicht mehr. Wir haben nur bildliche und literarische Überlieferungen. Aber wir finden bauliche Reste im Sinne von Brückenkopfkastellen. Eine solche Schiffsbrücke musste sowohl südlich als auch nördlich der Donau gesichert werden. Und dazu gab es Anlagen, so wie hier in Stotzenreuth. Wenn wir weiter westlich gehen, also Legionslager hätten wir jetzt ungefähr da oben bei dem Kopf. Ja. Wir kommen nach Petronell, wir haben hier das Amphitheater, wir sehen hier sehr wunderschön die Stadtmauer, wir sehen hier das Schloss Petronell, eine große Thermenanlage, ein Wohnstadtviertel, hier wäre die Gladiatorenschule, aber da kommen wir später dazu. Im Bereich dieser Zivilstadt, die wurde extra errichtet. Jetzt ist natürlich klar, warum macht man das extra? Es gibt schon eine Lagerstadt, es gibt ein Legionslager und jetzt kommt eine Zivilstadt dazu. Was soll das bitte? Die sollen sich bitte einigen. Das hat mit dem römischen Recht zu tun. Ganz einfach. Die Bewohner der Zivilstadt und die Bewohner der Lagerstadt hatten völlig unterschiedliche Rechte und Pflichten. Die Bewohner der Lagerstadt, also rund um das Legionslager, was ich vorhin gezeigt habe, unterstanden auch der Gerichtsbarkeit des Legionskommandanten, eines Militärs. Hier in Petronell ist nach dem Vorbild der Stadt Rom ein eigenes kommunales Wesen gegründet worden, das von zivil gewählten Bürgermeistern, die sogenannten Duumviri, also immer zwei Bürgermeister, verwaltet wurde. Das kennen wir alles durch Inschriften. Das ist der grundlegende Unterschied. Die waren rein zivil verwaltet, während in der Canape Legionis immer der Legionskommandant die Macht hatte. Da gehört das Forum dazu. Sie sehen hier nur eine virtuelle Rekonstruktion. Das haben wir alles durch Geoprospektion festgestellt. Zur Zivilstadt gehörte eine riesige Badeanlage, die größte überhaupt nördlich der Alpen, nebst den Barbara-Thermen in Trier. Ja. Ein Amphitheater, das Sie vielleicht auch kennen, das entsprechend bespielt wird auch, ja, 1928, 1929 ausgegraben und vielleicht haben Sie es mitbekommen, am 30. März hatten wir Pressekonferenz, wir haben durch die laufenden Prospektionsuntersuchungen die gesamten 10 Quadratkilometer von Carnuntum untersuchen können und haben extrem viel neue Informationen bekommen und haben zum Beispiel das früheste Amphitheater in Carnuntum in unmittelbarer Nähe entdecken können, das noch nicht ausgegraben ist, dessen Existenz aber eindeutig gesichert ist und dessen Datierung wir auch in der relativen Chronologie nachvollziehen können, weil später die Stadtmauer, die in severischer Zeit errichtet worden ist, darüber gebaut worden ist. Also muss es älter sein. Gut, damit sind wir im 2. Jahrhundert. Unter Hadrian wurde eben die Stadt, die Zivilstadt zum Munizipium erklärt, Municipium Aelium Carnuntum. Dann war das goldene Zeitalter für das gesamte Römische Reich, Hadrian, Antoninus Pius, auch die Anfangszeiten Marc Aurel, wo es eigentlich keine Kriege gab. Aber bei ihm, Marcus Aurelius, hat es wieder angefangen, ja. Und in seiner Regierungszeit 161 bis 180 nach Christus hat er sich gerade in unserer Gegend gegen Markomannen, Quaden und Sarzügen sehr, sehr schwer herumschlagen müssen, nebst den Parthern im Osten, wo auch die Pest dazugekommen ist. Hier das berühmte, Sie kennen das Bild, wenn Sie in Rom waren, vom Reiterstandbild und hier eben Funde aus Carnuntum. Okay, er ist 180 gestorben. Ich glaube nicht, dass er in Wien gestorben ist, um auf das zurückzukommen, was anfangs gesagt wurde. Aber das ist nach wie vor eine Diskussion der Forschung, wo er wirklich gestorben ist. Und es ist auch nicht so, dass wie in dem attraktiven Film Gladiator er von seinem Sohn Commodus mit einem Kissen erdrückt wurde. Dafür gibt es keinen Nachweis. Ja? Er ist 180 gestorben, hat seinem Sohn Commodus die Herrschaft überlassen, was nicht gut war, weil der unfähig war. 192 ist er in der Arena, in seiner Selbstvermessenheit hat er sich als Gladiator und als Herakles gefühlt, ermordet worden. So, nach über 100 Jahren klare Nachfolge hat es auf einmal keinen Herrscher in Rom gegeben. Was passiert in dem Fall? Es gibt immer genug Leute, ich will jetzt nicht sagen Beamte, ich bin selber Beamter, nur zur Entschuldigung bitte. Ja. Es gibt immer verantwortungsvolle Leute, die sagen, so geht das nicht, wir müssen das wieder richten. Das war auch im Jahr 192, 193 so. Und es sind insgesamt 5 Leute im gesamten Imperium Romanum gewesen, die gesagt haben und die sich auf ihre Macht durch ihre Soldaten, weil sie Truppenbefehlshaber waren, die gesagt haben, ich bin dazu geeignet, die Nachfolge anzutreten. Das heißt, es war Bürgerkrieg, ganz einfach. 5 Kaiserjahr. Und einer davon war auch der Statthalter in Petronel Carnuntum. Seinen Namen wissen wir. Wir wissen auch, wann seine Soldaten ihn zum Kaiser ausgerufen haben. Am 9. April 193 nach Christus. Lucius Septimius Severus. Und der hat dann seine 4 Mitbewerber in Bürgerkriegen besiegt und ist zum neuen Kaiser von Rom aufgestiegen und hat eine neue Dynastie begründet, die Severische Dynastie. Und das sehen wir, und deswegen zeige ich diesen Marmorstein aus Carnuntum, weil unter ihm, beziehungsweise seinem Sohn Caracalla, das war übler Kerl, sage ich jetzt einmal, ja, Carnuntum in den Status einer Colonia erhoben wurde. Wenn Sie hier schauen, das ist der Stifter Gaius Valius Scribonianus und so weiter, aber hier ist erstmals nachweislich erwiesen, Colonia Septimia Aurelia Antoniniana Carnuntum. Das war die offizielle Bezeichnung der römischen Stadt Carnuntum bis zum Ende der Antike. Das ist unter ihm bzw. seinem Sohn Caracalla, wahrscheinlich mit der Constitutio Antoniniana, geschehen. Okay. Was haben wir von Carnuntum? Ganz, ganz wenig. Ja? Aber über Jahrzehnte schon. Ich bin selber oft geflogen. Man sieht das. Man sieht das. Straßenzüge, Häusergrundrisse. Wir haben modernste Georadar und so weiter eingesetzt. Hier die Stadtmauer. Ja. Das ist das, was Sie kennen, wenn Sie Carnuntum besucht haben, als das antike Stadtviertel, als das Freilichtmuseum. Ja. Ein dicht bebautes Gebiet. Wir haben eben, wie gesagt, mittlerweile 4 Amphitheater, hier das in Bad Deutsch-Altenburg, das wir versuchen zu gestalten, weil die Sachen für Veranstaltungen verwendet werden. Wir wollen den Eindruck erwecken, dass eine antike Stadt, ein antikes Bauwerk vorhanden ist. Wir haben ein unerfreuliches Projekt, das ist der Pfaffenberg. Den können Sie nicht entgehen, wenn Sie Richtung Carnuntum fahren oder Richtung Bratislava. Wir haben hier wieder die Donau. Das ist der Pfaffenberg, das ist ein Steinbruch mittlerweile. Ja. Und da war in der Antike ein Heiligtum für eine Feuerrekonstruktion für Jupiter, Optimus, Maximus, Carnuntinus und die vergöttlichen Kaiser. Ist leider zerstört, aber die Funde sind gerettet. Okay, gehen wir weiter, das war das 3. Jahrhundert. Zu Beginn des 4. Jahrhunderts, Sie kennen alle Kaiser Diokletian, der ist ja berühmt-berüchtigt für seine Christenverfolgung und so weiter. Aber wir haben ein sehr wichtiges Dokument, nämlich dieses hier, die sogenannte Kaiserkonferenzaltar. Das geschah im Jahr 308 nach Christus. Das bezieht sich eigentlich nur darauf, dass hier ein Heiligtum des Mithras repariert wurde, aber es besagt, wenn man die Zeilen genau durchliest, dass sich hier ein antiker, wie soll ich sagen, UNO- oder G20-Gipfel stattgefunden hat. Alle Leute, die damals im Reich etwas erreichen wollten, haben sich nochmal friedlich getroffen und haben versucht, eine Einigung zu treffen im Sinn der Tetrarchie. Das würde jetzt zu weit führen, vier Kaiserherrschaft und so weiter. Das heißt, Ost- und Westhälfte, einen Hauptkaiser, einen Nebenkaiser und so weiter. Und der Nebenkaiser rückt automatisch nach Ableben des Hauptkaisers zum neuen Hauptkaiser auf. Hat nie funktioniert, ein einziges Mal, als Diokletian selber in Pension gegangen ist und sich nach Split zurückgezogen hat. Ja. Und Diokletian war selber noch dabei und hat Kraft seiner Autorität versucht, hier noch eine Regelung zu treffen. Und es ist nicht gelungen. Das Reich ist bald wieder zerfallen, weil es hat einen Störenfried gegeben. Constantius, später in der mythisierenden Geschichte als Konstantin der Große dargestellt, ja, hat die Alleinherrschaft wieder an sich gerissen und das Reich dann doch für ungefähr 100 Jahre zusammengehalten. Wobei er den Schwerpunkt ja dann den Osten verlegt hat, von Rom weg und Byzant, das frühere Byzantium, dann Konstantinopel, heute Istanbul, als die neue Reichshauptstadt ausgebaut hat. Und in der Schlussphase, Mitte des 4. Jahrhunderts nach Christus, ist auch noch das Heidentor, das Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, als bekanntestes österreichisches Denkmal aus der Römerzeit errichtet worden. Das war natürlich, wie Sie hier sehen, kein Tor, sondern das war ein Tetrapylon, ein Vierpfeilerbau, ein Triumphalmonument, errichtet ungefähr um 350 nach Christus, Constantius II., ja, soweit wir das als reine Machtdemonstration, als Beleg für den Sieg, für den fiktiven Sieg über irgendwelche Feinde. So muss man sich das vorstellen. Gut, 433 nach Christus war das vorbei. Das Römische Reich hat sich aufgelöst. Was ist geschehen? Carnuntum ist in seiner Geschichte nie zerstört worden. Nie. Es hat in der Mitte des 4. Jahrhunderts ein großes Erdbeben gegeben. Das können wir auch archäologisch nachweisen. Archäologisch und seismologisch. Und es wurde nicht weiter besiedelt. Ganz im Gegenteil, zum Beispiel zu Wien, zu Passau, zu Regensburg, zu Budapest oder so, das hat keiner mehr interessiert. Und die Ruinenfläche, die nicht zerstört war, sondern die verfallen ist. Stellen Sie sich vor, wenn keine Bewohner mehr da sind, verfallen die Dächer. Dann regnet es rein und es geht relativ rasch kaputt. Aber das Material ist da. Und das ist in Carnuntum passiert. Aber das Material ist in der gesamten Region bis weit nach Wien hinauf verwendet worden. Also, ich könnte Ihnen beim Stephansdom einige Steine zeigen, die aus Carnuntum nachweislich stammen. Ja? Aber eben auch in der Region, ob wie hier in Wildungsmauer, romanische Bauten, barocke Bauten in Petronell Carnuntum. Und man sieht ja auch in den alten Stichen von Merian, zum Beispiel 1648, die nicht Carnuntum zeigen, sondern die Herrschaft Abensberg-Traun. Die waren damals die Göttgerer, ist ganz klar, ja, dass immer was da war. Okay, Heidentor ist relativ klar. Heiden ist dort der alten Stadt Carnuntum. Aber ein altes heidnisches Gebäude unter der Erde in einem Tiergarten, eine römische Fußbodenheizung, Inschriften und so weiter. Und wenn Sie heute durch Petronell gehen oder auch in anderen vergleichbaren Orten, werden Sie noch viele Privathäuser sehen, wo römische Spolien verbaut sind. Dann hat es, ich muss noch ganz kurz aussagen, die Geschichte, die Forschungsgeschichte von Carnuntum beginnt eigentlich blamabel mit einer Sprengung. 1848. Und zwar sind damals in Bartitsch-Altenburg durch Sprengarbeiten hinter dem heutigen Museum Carnuntinum die Reste eines Heiligtums der Kultgott, der Mysterienkultgottheit Mithras festgestellt worden. Die sind heute im Kunsthistorischen Museum, die Funde, als Leihgabe zum Teil bei uns. Ja. Und damals, erst damals, ist die sogenannte intellektuelle Gesellschaft in Wien, C und K und K Zentralkommission als Vorläufer der Akademie der Wissenschaft, Limes-Kommission, Kunsthistorisches Museum und so weiter aufmerksam geworden, dass da ja eigentlich vor den Toren Wiens, Theodor Mommsen spricht 1873 von einem Pompeji vor den Toren Wiens, dass da ja unglaubliche Schätze sind. Und die haben damals einen, heute muss man sagen, Ermittlungsbeamten heruntergeschickt, einen Wissenschaftler, Eduard Freiherr von Sacken, und der hat auch einen Bericht geschrieben, der ist auch publiziert in den Sitzungsberichten. Und der spricht eben von der ganz besonderen Qualität, die es in Carnuntum wissenschaftlich zu erforschen gibt. Und ab da haben dann wirklich die ersten Forschungen begonnen, die dann vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr stark und sehr großflächig durchgeführt wurden. Natürlich nicht mit den Methoden, mit denen wir heute arbeiten. Es ging primär darum, Mauern freizulegen, entlang von Mauern zu graben, Schätze freizulegen und zu bergen, damit man etwas auszustellen hat. Würde man heute sicher nicht mehr machen. Und so begannen eben die Grabungen, so wie hier links im Amphitheater oder auch im 20. Jahrhundert dann noch im Bereich der Zivilstadt. Okay, ganz kurz, ich weiß, ich bin schon über Zeit. Was machen wir jetzt? Wir haben uns in den letzten Jahren, das ist das Land Niederösterreich als Grundeigentümer der offen gehaltenen Ausgrabungen von Carnuntum, primär auf das Freilichtmuseum in Petronell konzentriert. Sie sehen hier Ausgrabungen aus dem Jahr 1938, da war eine Führergrabung, das ist wieder eigene Geschichte, eigener Vortrag und so weiter. Man würde heute auch nicht mehr so diese primären Reinigungsmethoden vornehmen. Ist so. Ziel war es damals, so schnell als möglich den Bestand zu sichern, das heißt zu konservieren, damit man etwas zeigen kann. Dem im Gegensatz zum 19. Jahrhundert wollte man nicht mehr zuschütten, sondern in diesem Bereich etwas zeigen, um zu zeigen, Zitat, wie die Römer am österreichischen Donaulimes lebten und wohnten, Zitat Ende. Ja, Erich Swoboda. Und hat das gut gemeint und hat sofort konserviert. Sie sehen, hier wird noch ausgegraben, hier wird gerade saniert. Und man hat damals einfach einen anderen Baustoff als die Römer verwendet, nämlich Portlandzement, und die Römer haben mit Kalkmörtel gearbeitet. Und das ist, schaut zuerst einmal ganz gut aus, schaut über viele Jahre gut aus, ist aber völlig unverträglich, wie sich gezeigt hat. Das ist auch ein Lernprozess, weil die völlig unterschiedliche bauphysikalische Eigenschaften haben. Das pannonische Klima in Carnuntum ist stark geprägt durch sehr heiße Sommer und extrem kalte Winter. Der Schnee ist zum Vergessen. Ja. Es gibt ein bisschen an Schnee und der wird manchmal hoch, aber das ist nur durch den Wind und dann kommt es zu Verwehungen. Aber primär heiß, kalt ist ein extremer Gegensatz. Der römische Kalkmörtel ist diesbezüglich sehr elastisch, was der Portlandmörtel absolut nicht ist. Okay, kann jetzt jeder sagen, ja, soll es halt sein, macht ja nichts. Ja. Das Problem ist nur, dort, wo die beiden unterschiedlichen Baustoffe zusammenkommen, das sind zum Beispiel in den Fugen, ja, dort bricht diese Verbindung durch die Temperaturunterschiede, durch die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten, bricht sie auf. Ist noch nicht schlimm, schaut nicht tragisch aus, ist nichts zusammengefallen. Aber es ist eine Lücke. Dort dringt die Feuchtigkeit konsequent Jahr, Tag für Tag, Jahr für Jahr ein und zersetzt das Original, das eigentlich perfekt beieinander ist, im Inneren. Das Wasser kann ja nicht mehr abfließen, weil es durch den Zementmörtel einfach nicht mehr die Möglichkeit hat, abzufließen. Und dann, das war ein Bild aus 1985, schaut er ganz ordentlich aus, sage ich jetzt einmal. Ja? Aber so schaut es wirklich aus. Das ist das Resultat dann. Es ist sowohl die moderne Restaurierung, die gut gemeint war, das nicht als Verurteilung hinzustellen, die gut gemeint war, dahin, und vor allem ist das Original dahin. Das ist das Problem, warum wir versucht haben, in den letzten Jahren neue Untersuchungen zu machen. Das ist zum Teil ganz, ganz brutal. Da muss man mit dem Bohrhammer arbeiten, um an die letzten archäologischen Originalbefunde zu kommen. Ich zeige nur ein Beispiel, exemplarisch das Haus 2, Haus des Lucius, also heute der Eingang, das Besucherzentrum ist heute von hier, das hat sich alles geändert. Das ist ein Bild aus 2003. Zuerst wissenschaftliche Grundlagenforschung, Untersuchung. Aufgrund der Grabungsergebnisse eine versuchte Rekonstruktion, ob computermäßig oder gebaut, und dann aber wirklich gebaut und nicht gebaut von einer, ich will jetzt keinen Namen nennen, modernen Baufirma, sondern mit Eigenpersonal in alter Technik, in antiker Bautechnik mit antiken Materialien. Also das waren die härtesten Verhandlungen mit dem Arbeitsinspektorat, was ich Ihnen sagen kann. Beschaffung von Material, Altmaterial, keine neuen Steine, sondern römische Steine, die schon in Verwendung waren. Rekonstruiert mit nachgebildeten Originalwerkzeugen, die haben wir im Museum. Alte Holztechniken, keine Nägel. Im Zusammenhang mit Restauratoren, die ganzen Fahrversuche, die wir angelegt haben. Die Ziegel, die wir in rekonstruierten Brennöfen selber nachgebaut haben. Weil, wenn wir etwas exemplarisch, und das ist nur in diesem kleinen Bereich, in diesem Stadtviertel, nirgendwo anders, mehr wollten wir nicht. Wir wollten das im Sinne der Experimentalarchäologie, aber dann perfekt und voll funktionstüchtig. Das heißt, das Wasser läuft, die Heizung heizt, die Küche bringt, je nach Betreibern, gute Produkte. Es ist so, unsere Philosophie war immer die, dass ein Besucher hier jederzeit die Meinung haben sollte, eigentlich bin ich nur ein ungebetener Gast in einem fremden Haus. Wenn ich um die nächste Ecke gehe, kommt mir eigentlich gleich der Besitzer entgegen, weil eben alles funktioniert. Hat uns viel Aufwand bedurft, ja, egal welche Jahreszeit. Hier nur zum Beispiel eben dieses Haus. Ein anderes Haus, das wir nicht rekonstruiert haben, wo wir aber den Garten, Günter Thüry hat schon angesprochen, aufgrund der archäologischen Befunde erstellen konnten. Eine Villa Urbana, die auch im Inneren mit ihrer Innenausstattung voll rekonstruiert werden konnte, immer aufgrund der archäologischen Befunde. Die wissenschaftliche Grundlagenforschung, die ist uns wichtig. Oder eben als Schlusspunkt für uns, als Höhepunkt, eine rekonstruierte, voll funktionstüchtige römische Therme, Basilica Thermarum, mir geht das schnell durch, Thermopolium, Latrine, Kaltwasserbad, also Frigidarium, Kaldarium, Warmwasserband, Heizungsbereiche und so weiter. So sieht das heute aus. Das habe ich jetzt, ist leider ein bisschen unscharf, aus dem Google entnommen. Ja. Und es war immer wichtig für uns in Carnuntum, und Mir wurde gesagt, ich soll überhaupt nichts über Medizin erzählen. Ja? Ich habe mich mit Günther Thüre abgesprochen. Ich erzähle wirklich nur ein bisschen was vom Kanuntum. Es muss lebendig sein. Die Leute lieben das. Die Kinder, die brauchen wir. Jedes Elternpaar wird nervig, wenn die Kinder quengeln. Wenn die versorgt sind, dann ist vieles einfacher. Einzelveranstaltungen, das ist jetzt da relativ schnell durch, ob das Gladiatoren und so weiter sind, und eben auch die Infrastruktur. Sie sehen hier noch einmal, also das ist der Bereich der Therme, der Bereich der Villa Urbana, das war das Modell des römischen Wohnhauses, hier die Gartenanlagen, und wir haben eben im Zuge der Vorbereitung der Landesverstellung die Infrastruktur geschaffen, große Parkplätze, ein neues Besucherzentrum, wo es zu einer Zeitreise kommt, auf die ich jetzt sicher nicht im Detail eingehe. Wenn Sie es kennen, wissen Sie es eh, wenn nicht, dann kommen Sie bitte. Ja. Wir sind seit 1. Jänner 2016 verpflichtet und haben das von vornherein durchgeführt, behindertengerecht zu agieren, haben alles ausgefüllt, und das ist wirklich nicht einfach, also taktile Leitsysteme im Parkbereich, im Museum mit entsprechenden, ich entschuldige meinen Kollegen jetzt, der hat für ein Foto sitzen müssen, im Museum einfach auch behindertengerecht, dass man die Geschosse überwinden kann. Ja, es sind alle Informationstafeln auch für sehbehinderte Personen in Brailleschrift aufbereitet. Und was wir auch gemacht haben, ist, dass wir einfach versucht haben darzustellen, was waren Kanuntum wirklich. Ich habe am Anfang gesagt, 10 Quadratkilometer, das kann sich heute in der Region keiner, also als Besucher keiner vorstellen. Da gibt es ein bisschen was, da gibt es ein Amphitheater und so weiter. Ja. Deswegen haben wir ein Gesamtmodell im Maßstab 1 zu 300 erarbeitet über viele Jahre. Zuerst das antike Geländemodell hergestellt, was mega mühsam war, mit Bohrprotokollen und bla 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 und so weiter, und das dann auch getestet, und das ist eben heute für die Besucher sichtbar. Und, das muss ich noch anbringen, die Grundlagenforschung geht weiter, weil das ist das, was Kanuntum auszeichnet. Wir haben vorhin irgendeine Zahl gehabt von so und so vielen Objekten. Wir haben, glaube ich, 2,9 Millionen Objekte in Kanuntum. Die sind da, in der Kulturfabrik Hainburg, eine alte Tabakfabrik aus 1846, die in einem Geschoss vermietet ist und anders genutzt wird für Veranstaltungen und so weiter oder ja, önologische Anlässe, sage ich jetzt einmal. Aber sonst die Restaurierungswerkstätten und vor allem die Depotbereiche der Landessammlungen von Niederösterreich darstellen. Wo wir auch genug Platz haben, was ja jeder, der sich mit Forschung beschäftigt, leider zur Genüge kennt. Moderne Methoden, ich entschuldige mein Jugendbildnis, ja, Laserscanning und so weiter. Egal ob innen oder außen, wir haben ein Museum mit dem großen Mithras-Kultbild 1894 gefunden. Der Architekt Friedrich Ohmann, der ja zum Beispiel die Wienflussüberbauung oder das Palmenhaus im Burggarten in Wien auch gebaut hat, oder Museumsbauten in Magdeburg, in Liberec und so weiter, in Reichersberg, hat das Museum um dieses damals 1894 neu gefundene, in Summe größte erhaltene Mithras-Relief des gesamten Römischen Reiches gebaut. Und das bespielen wir auch neu mit neuen Methoden. Nicht, dass wir jetzt das Original anmalen, sondern mit virtueller Technik wird eine färbige Wiederherstellung des ursprünglichen Aussehens gewährleistet. Den Burschen kennen Sie zur Genüge, Russell Crowe, da war er noch jünger, auch im 1960 in Spartakus. Warum? Sehen Sie hier? Das ist zum Beispiel auch ein Ergebnis der Grundlagenforschung in Carnuntum. Gemeinsam mit dem Willig-Boltzmann-Institut, wo wir in den letzten 3 Jahren wirklich alles prospektiert haben. Ja? Die Gladiatorenschule mit solchen Geräten, das ist, die fahren zum Teil 60 km/h, also das geht schon dahin, da kommt man schon weiter und da kann man auch wirklich viel Fläche machen und das kommt dann raus. Ja, das ist das bestehende Amphitheater, das Sie vorhin im Luftbild gesehen haben, 1928 bis 1931 rausgegraben. Und hier sind die Messergebnisse, die wir natürlich, so sieht das virtuell rekonstruiert aus. Aber wir haben das natürlich überprüft. Also das ist, kann ich da zurück? Ja, genau. Dieses hier, die Übungsarena im Innenhof, das ist genau das. Das passt auf einen Zentimeter genau mit den Messergebnissen zusammen. Ja. Mehr wollen wir derzeit nicht ausgraben. Wir haben die Ausgrabungsergebnisse in Form einer rekonstruierten Übungsarena dann wieder errichtet, als Demonstration, dass dort etwas ganz Besonderes ist. Das ist die einzige erhaltene Gladiatorenschule im gesamten Römischen Reich. Wir kennen etwas aus Rom, etwas aus Pompeji. In Pompeji war es ein Provisorium. Nach dem Erdbeben 62 nach Christus sind sie in ein Privathaus ausgewichen. In Rom sind nur mal Relikte neben dem Kolosseum erhalten. Carnuntum ist alles vollkommen erhalten. Deswegen haben wir diese Übungsarena in einem Innenhof rekonstruiert. Wir denken nicht daran, die Gladiatorenschule derzeit aufzubauen. Sie sehen hier noch, das ist das vorletzte Bild, glaube ich, den gesamten Bereich, hier wieder die Donau, da hinten ist Bratislava, ja, das ist die Bundesstraße 9, das ist, hier geht es weiter nach Bruck an der Leiter, all die Flächen, die wir untersucht haben. Wir haben 17 temporäre Marschlager entdeckt, dazu unzählige andere Sachen, die erst in künftigen Pressekonferenzen mitgeteilt werden. Das ist eine Marketingfrage einfach. Ja. Das heißt, wir haben extrem viel Potenzial. Hier ist da eine virtuelle Rekonstruktion der Zivilstadt. Also die Therme, die Sie gesehen haben, die wäre in diesem Bereich hier. Da hinten ist das Legionslager. Und Wien wäre hier. Ja, und da hinten ist Bratislava. Was ich als Schlusswort, trotz meiner Überziehung, aber der Günther hat mir es nachgesehen, sagen möchte, wir versuchen Grundlagenforschung zu betreiben und das als Basis für gute Vermittlungsarbeit in Carnuntum. Sei es jetzt Augmented Reality, Sie können rausgehen auf das grüne Feld und kriegen die Strukturen der Gladiatorenschule dort sofort über GPS eingespielt. Ja, gibt schon wieder viel Neues. Sie kennen das Pokémon, der Hype vom letzten Jahr. Das ist genau dieselbe Technik. Ja. Aber die Grundlagenforschung, Ausgrabung, Erhaltung, Aufarbeitung der bestehenden 2,8 bis 2,9, wir wissen selber nicht genau, weil wir so viele Altfunde haben. Funde. Das ist die Basis einer wissenschaftlichen Arbeit, die wir in Carnuntum machen wollen. Und das wird auch dokumentiert. Wir haben als erste archäologische Stätte überhaupt 2014 von der EU-Kommission, das war damals in Brüssel, das europäische Kulturerbe-Siegel verliehen bekommen. Hat vorher noch keine Archäologiestätte bekommen. Danke.